Die Leute schätzen und lieben hier ihre Region und da haben sie natürlich auch recht, weil es einfach schön hier ist. Aber sie ist für uns in Hessen natürlich auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine der ganz wichtigen wirtschaftsstarken Regionen. Und deswegen, ich habe großes Verständnis dafür, dass man hier gerne lebt und kann nur sagen, also Waldeck ist immer eine Reise wert.
Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 14 vom 2.9.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt. Ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es unter anderem um einen politischen Biertalk in Netze, den ersten Wirtschaftsabend in Lichtenfels und die Erntebilanz fürs Waldecker Land. Beim Thema im Fokus, da ist diesmal Ministerpräsident Boris Rhein zu Gast. Er beantwortet die Fragen vom stellvertretenden Redaktionsleiter der WLZ, Philipp Daum. Los geht's. Wir starten aber mit dem Blick zurück in die Woche. Was war interessant, was war relevant? Und da schauen wir zuerst auf den Landkreis. In den vergangenen 6 Jahren hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg nämlich seine 57 Schulen für 10,3 Millionen Euro digital aufgerüstet. Über 1000 Wandbildschirme, 117 Beamer, 605 Tablets und moderne Netzwerkinfrastrukturen wurden installiert, um eine, so Zitat, zukunftsfähige Lernumgebung zu schaffen. Landrat Jürgen van der Horst hat das jetzt vorgestellt und er betonte dabei an der Burgwaldschule in Frankenberg, wir sind bei der Digitalisierung gut unterwegs. Zitat Ende. Ziel sei es, Schülerinnen digitale Kompetenzen zu vermitteln und Lehrkräfte bei innovativen Unterrichtsmethoden zu unterstützen. Doch der Weg, der war komplex. Von der Bestandsaufnahme 2019 bis zur einheitlichen Umsetzung in 1761 Räumen mit 170 Kilometern Datenleitung und 1787 WLAN-Access Points, da erforderte das Projekt intensive Abstimmung zwischen Verwaltung, Schulen und Handwerksfirmen. Die Digitalisierung ermöglicht nun interaktiven Unterricht. Lehrkräfte können Aufgaben digital teilen oder Schülerpräsentationen auf großem Bildschirm zeigen. Trotz der Fortschritte bleiben Herausforderungen, etwa die Speicherung der wachsenden Datenmengen und der Datenschutz. Zitat, Digitalisierung ist ein ewiger Prozess, das sagte Frankenbergs Bürgermeisterin Barbara Eckes. Landrat Jürgen van der Horst dankte allen Beteiligten und hob hervor, dass das Projekt ohne Blaupause im laufenden Schulbetrieb umgesetzt wurde. Mit der Vollausstattung seien nun auch die Weichen für eine, Zitat, zukunftsorientierte und chancengerechte Bildung gestellt. Zitat Ende, auch wenn weiterhin klassische Tafeln genutzt werden, besonders in Grundschulen. Wir bleiben mal bei einem etwas globaleren Blick auf unsere Region. Die neue Brauchtumsförderung der hessischen Landesregierung, die verzeichnet seit Jahresbeginn eine starke Nachfrage. Rund 150 Vereine aus ganz Hessen haben bereits Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt. Gefördert werden Projekte in den Bereichen Mundart, Brauchtum, Tradition, Fastnacht, Trachten und Volkstanz. Ja, die Landtagsabgeordnete Dr. Daniela Sommer, die betont, unsere hessische Kultur lebt vom Engagement vor Ort. Und sie sagt weiter, es freut mich sehr, dass so viele Vereine die Chance nutzen. Zitat Ende. Erstmals können Vereine bis zu 4.000 Euro erhalten. 30% der Projektkosten übernimmt das Land. Ziel ist es, das ehrenamtliche Engagement zu stärken und den Fortbestand regionaler Kultur zu sichern. Bis Ende August 2025 konnten Vereine ihre Anträge per E-Mail schicken. Benötigt wurden dann unterschriebener Antrag mit Projektbeschreibung, Kosten, Finanzierungsplan, Freistellungsbescheid des Finanzamts, Bestätigung, dass das Projekt noch nicht begonnen hat, sowie Angaben zur Vorsteuerabzugsberechtigung. Das ist ja jetzt nun durch, aber die Förderung soll auch 2026 fortgesetzt werden. Damit bleibt die Unterstützung für Vereine, die das kulturelle Erbe Hessens bewahren, langfristig gesichert. Wir blicken nach Waldeck. Mit einem Investitionsvolumen von über 100.000 Euro hat die Stadt in den Sommermonaten ihre Kindertagesstätten saniert, modernisiert und erweitert. Besonders im Kindergarten Sachsenhausen stieg die Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Als Lösung entstand ein temporärer Containeranbau. Dieser bietet nun jetzt einen flexiblen Gruppenraum mit kindgerechter Ausstattung, Sitz- und Lernbereiche, eine Leseecke und barrierefreie Gestaltung. Belüftung, Beleuchtung und Dämmung entsprechen den aktuellen Standards und eine Anbindung an den Garten, die ist auch vorgesehen. Der Container bleibt bis zum Umzug in dem geplanten Neubau in Nutzung. In Freienhagen, da erstrahlt der Kindergarten zum 30-jährigen Jubiläum in neuen gedeckten Blautönen, passend zu den Fenstern. Zudem wurden in den Sommerferien Fußböden in mehreren Gruppenräumen im Büro und im Flur erneuert. Im Kindergarten Panama in Höringhausen, da sorgt ein neues Lichtkonzept für bessere Sichtverhältnisse. Nach 1,5 Jahren Planung und erfolgreicher Fördermittelakquise wurden die Räume jetzt in den Ferien umgerüstet. Die Maßnahmen zeigen laut Stadt, wie Waldeck mit gezielten Investitionen die Betreuungsqualität für seine jüngsten Bürgerinnen kontinuierlich verbessern will. In Andraff, da gibt es das neu sanierte Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus und das trägt jetzt den Namen Dr. Walter Lübcke-Haus. Zitat, wir schenken Andraff ein neues Herzstück, das sagte Edertals Bürgermeister Frederik Westmeier bei der feierlichen Einweihung. Der Ort erinnert damit an den 2019 ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der in Andraff aufgewachsen war und hier zur Schule ging. Zitat, sein politisches Wirken war geprägt von klarer Haltung, Menschlichkeit und dem unermüdlichen Einsatz für die Demokratie. Das betonten die Festredner, unter ihnen auch Hessens Kulturminister Armin Schwarz. Er sagt, sein Schicksal mahnt uns zur Wachsamkeit. Lübcke, der am 22. August 72 Jahre alt geworden wäre, war ein Andraffer Junge durch und durch, wie seine Ehefrau Irmgard Braun-Lübcke bewegend erzählte. Das Haus soll künftig als Ort der Begegnung und des klaren Bekenntnisses zur Demokratie dienen, passend zu Lübckes Engagement als christlicher Patriot und begeisterter Feuerwehrmann. Zitat, trotz seiner politischen Karriere blieb er der Walter aus Andraff, so Westmeier. Ortsvorsteher Carsten Siebeck und Pfarrerin Silvia Brusius unterstrichen die Symbolkraft des Namens für Offenheit, Engagement und Miteinander. Mit dem weiterhin sichtbaren Schriftzug an der Fassade setzt Andraff ein Zeichen. Ein Haus, das seine Werte bewahrt und weiterträgt. Frederik Westmeier, der Bürgermeister von Edertal, der sagt, wir zeigen, dass wir auch an die Zukunft denken. Und was meint er damit? Er meint das neue Projekt des Klimaschutzmanagers Philipp Witte. Und zwar eine kostenlose Energieberatung für Edertaler Eigenheimbesitzer. Experten der Landesenergieagentur, das ist die LEA, die prüfen vor Ort die Energieeffizienz von Häusern, die vor dem Jahr 2000 gebaut wurden. Vom Dach bis zum Keller. CO2 sparen heißt Energiesparen und das heißt am Ende Geld sparen. Der Anmeldezeitraum, der läuft bereits und heute am 2. September findet in Hempfurt eine Informationsveranstaltung statt. Mit Vorstellung der Experteninfos zu Fördermitteln und der Möglichkeit, sich direkt anzumelden. Die Beratungen starten dann am 10. September 2025 und laufen über 10 Wochen. Bei großem Interesse plant die Gemeinde weitere Angebote. Jede kleine Anpassung hilft für den Geldbeutel und das Klima, so das Motto. Wehrführer Christian Feil, der ist in Andraff richtig glücklich gewesen. Für uns geht ein Traum in Erfüllung, hat er gesagt, und zwar bei der Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses. Nach 15 Jahren Planung und vielen Rückschlägen, da steht der modernen Feuerwehr nun ein zweckmäßiges Gebäude zur Verfügung, kombiniert mit dem Dr. Walter Lübcke-Haus. Herzstück ist das neue Tragkraftspitzenfahrzeug Wasser, das seit 2 Jahren im Einsatz ist und einen 35 Jahre alten Vorgänger ersetzt. Mit einem 1000 Liter Wassertank und zusätzlicher Ausrüstung wie Akkusäbelsäge und Wassersauger ist die Wehr nun optimal aufgestellt. Die Fahrzeughalle und das Fahrzeug wurden durch Land, Gemeinde und Förderverein finanziert. Die Eröffnung des Ankers für Sicherheitsstruktur markiert einen Meilenstein für 24 aktive Kameraden und für die Gemeinde. Zitat, Feuerwehr ist keine Freizeitbeschäftigung, sondern auch eine kommunale Pflichtaufgabe, das betonte Gemeindebrandinspektor der Grübser. Die Ehrenamtlichen leisten schließlich 365 Tage im Jahr Ehrenamt. Dafür brauchen sie moderne Unterkunft und Technik. Bürgermeister Frederik Westmeier dankte allen Beteiligten und verwies auf die finanzielle Herausforderung, die 12 Wehren in Edertal zu bewältigen haben. Mit Pragmatismus und gesundem Menschenverstand soll das jetzt gelingen. Ortsvorsteher Carsten Siebeck, der lobte das Engagement der Wehr, die nicht nur bei Einsätzen hilft, sondern auch das Gemeinschaftsleben bereichert. Das neue Fahrzeug, das sei ein Schweizer Taschenmesser, vielseitig und funktional. In Reitzenhagen, da gibt's Bestürzung und große Verärgerung. Der Reitzenhagener Bürgerverein, der reagiert nämlich auf die Abrisspläne der evangelischen Kirchengemeinde für die historische Kapelle. Viele Bürger sind enttäuscht, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kirche begründet den Abriss mit jährlichen Unterhaltskosten von 3.000 Euro und Sanierungsbedarf. Doch der Verein, der widerspricht. Bei konsequenter Kostendisziplin, etwa beim Heizen und dem Abbau eines seit Jahren überflüssigen Bauzauns, ließen sich die Ausgaben reduzieren. Zwei unabhängige Architekten bestätigen, dass das Gebäude keine Bauschäden oder Sanierungsnotwendigkeiten aufweist. Fundamente und Wände sind demnach im guten Zustand, Feuchtigkeitsschäden gibt es nicht und die Heizung funktioniert auch. Lediglich Rost an den Fensterstahlteilen und eine fehlende Dachschindel, die müssten demnach behoben werden, mit minimalem Aufwand, wenn alle Beteiligten es wollen, so der Verein. Stattdessen gewinne man den Eindruck, dass die Kapelle bewusst verfallen gelassen werde, um den Abriss zu rechtfertigen. Der Vorstand vermutet sogar politische Motive. Zitat: Vielleicht soll die Stadt Bad Wildungen unter Druck gesetzt werden, da die Kapelle auch als Friedhofshalle dient. Spannend, wir bleiben dran. Und wir weiten den Blick nochmal auf den gesamten Landkreis. Der Druck auf die heimischen Bauern, der wächst. Das zeigte sich beim Erntegespräch der Kreisbauernverbände Waldeck und Frankenberg. Trotz positiver Ernteergebnisse. Denn die Raiffeisen Waldeck-Marsberg, die verzeichnete eine 8%ige Steigerung auf 14.500 Tonnen Getreide. Und trotzdem kämpfen die Landwirte mit steigenden Kosten, mit Klimawandel und mit politischen Auflagen. Ein ganz einfaches Beispiel. Früher reichte der Erlös von 100 Kilogramm Getreide für 80 Bier. Heute nicht mal mehr für 8. Das veranschaulichte Landwirt Friedrich Pohlmann bei der Preis- und der Kostenscherenpräsentation. Landtechnik ist fast unbezahlbar geworden, ergänzte dann Carsten Schmal, der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes. Klimawandel und Bürokratie, die belasten die Branche. Extremwetter, Dürreperioden, Starkregen, die verkürzen Erntezeiten, während Düngeverbote und rote Gebiete mit strengen Auflagen die Arbeit erschweren. Zitat: Wir müssen uns nach dem Wetter richten, auch wenn das bedeutet, sonntags oder nachts zu ernten. Das betonte Heiko Kiewig, Vorsitzender des Waldecker Kreisbauernverbandes, angesichts von Lärmbelästigungsvorwürfen. Zudem sinkt die Anzahl der Tierhaltebetriebe. Junge Leute scheuen anscheinend Bürokratie und die hohen Investitionen, so Kiewig. Die Zahl der Milcherzeuger, die halbierte sich in 10 Jahren und viele Schweinemastbetriebe können Stallumbauten bis 2028 demnach nicht finanzieren. Man brauche jetzt praktikable Lösungen, um die Betriebe zu erhalten. Das fordern die Verbände. Zum Austausch laden sie am 28. September 2025 zum Kreis Eintefest ein, nach Willingen-Wellerringhausen. In Bad Wildungen, da gibt es auch ein wenig Aufregung und das Zitat zeigt das ganz gut. Das darf doch nicht wahr sein. Im Sudan verhungern Kinder und wir zahlen 20.000 Euro für einen Hund, der einen Menschen schwer verletzt hat. Das sagte Walter Mombray von der SPD im Finanzausschuss. Anlass ist der Nachtragshaushalt 2025. Die Stadt muss die Kosten für die Unterbringung eines russischen Hütehundes im Tierheim Beuern tragen, nachdem dieser vor 2 Jahren in Reinhardshausen ohne Vorwarnung über einen Zaun sprang und einen Reha-Gast auf offener Straße brutal attackierte. Das Opfer flüchtete auf ein Autodach, doch das Tier folgte und erst in der nahegelegenen Kita fand der Verletzte dann Schutz. Zitat und Frage: Was wäre passiert, wenn der Hund Kindergartenkinder im Wald angegriffen hätte? Das fragten sich dann schockierte Eltern und Erzieher. Der Hund, der wegen seiner extremen Aggressivität nicht im Wildunger Tierheim untergebracht werden konnte, wird nun von einer Hundepsychologin begutachtet. Warum wurde das Tier aber nicht eingeschliefert? Das kritisierte Mombray. Die Stadt versucht zwar, die 20.000 Euro vom Halter zurückzufordern, doch dessen finanzielle Situation macht die Erstattung unwahrscheinlich. Laut Amtsgericht Fritzlar gibt es 750 Euro Nettoeinkommen monatlich. Der Besitzer wurde bereits wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt, 625 Euro. Wir brauchen einen Führerschein für Hundehalter, das forderte Klaus Stützle von den Grünen, denn das Problem sitze am anderen Ende der Leine. Bisher ist ein Befähigungsnachweis nur für Hunde offiziell gefährlicher Rassenpflicht. Ob der Verletzte Zivilklage einreicht, ist zudem noch unklar. Die Debatte zeigt, Sicherheit und Verantwortung im Umgang mit aggressiven Tieren, die bleiben ein drängendes Thema. In Affoltern, auch da gibt es Kritik bei einer Bürgerversammlung mit 120 Anwesenden. Die waren sich einig, das ist eine zusätzliche Belastung für viele Bürgerinnen. Um was ging's? Bürgermeister Frederik Westmeier, der stellte den Plan vor, die Straßenausbaubeträge abzuschaffen. Stattdessen soll die Grundsteuer in Anführungsstrichen moderat erhöht werden, um jährlich 1 Million Euro für die Sanierung des 90 Kilometer langen Straßennetzes aufzubringen. Zitat: Wenn wir zu wenig investieren, werden Folgeschäden später noch teurer, das betonte Westmeier. Aktuell sind 47 Kilometer in gutem, 33 Kilometer in mittelmäßigen und 10 Kilometer in sehr schlechtem Zustand. Edertal hat mit 190% die niedrigste Grundsteuer B im Landkreis. Der Durchschnitt liegt bei 178 Euro pro Kopf, in Edertal zum Beispiel bei 111. Doch die Grundsteuerreform, die droht die Schlüsselzuweisungen des Landes jetzt zu kürzen. Die lagen bisher monatlich bei 286.000 Euro. Ohne diese Mittel, da könne der Betrieb der Gemeinde nicht aufrechterhalten werden, warnte Westmeier. Alternativ habe man wiederkehrende Straßenbeiträge einführen können, doch diese führen laut Westmeier zu Anspruchsdenken. Der Gemeindevorstand schlägt daher vor, die Hebesätze anzuheben und 2 Jahre lang zu testen, ob die Sanierungen so finanzierbar sind. Falls nicht, müssen wir dann über Quartierslösungen nachdenken, so Westmeier. Die endgültige Entscheidung, die fällt am 11. September 2025 in der Gemeinderatssitzung 1930 im DGH Gifflitz. Neubaugebiete bleiben von der Änderung übrigens unberührt. Hier gelten weiterhin Erschließungsbeiträge. Das Langutenbad in Willingen, ja, das bleibt ein Thema. Und trotz der vorläufigen Insolvenz des Fassadenbauers, da bleibt das Lagunenbad Willingen auf Kurs. Man arbeitet nämlich auf Hochtouren und will noch in diesem Jahr eröffnen, das betonte Bürgermeister Thomas Trachte. 90% der Fassadenarbeiten, die sind nämlich abgeschlossen. Und dank guter Absicherung, Stichwort Mängelrüge, Nachbesserungsfrist, Bürgschaften, da kann die Gemeinde jetzt Ersatz vorfinanzieren, falls nötig. Entscheidend sei, wie das Insolvenzverfahren nun laufe. Doch der Baufortschritt, der stimmt optimistisch. Die Saunen, Sanarien und Außensaunen, die sind fast fertig. Das große Becken ist befüllt und die Technik wird aktuell getestet. Auch Dachbegrünung, Solaranlage und Rutschenturm, die nehmen Gestalt an. Und die Gastronomie, die steht, und die Küche, die soll bald eingebaut werden. Die Eintrittspreise, die werden nach intensiver Diskussion jetzt festgelegt. Familienfreundlich sollen sie sein und attraktiv, um regelmäßige Gäste anzulocken. Es gibt eine Betriebskommission und die setzt durch, dass die Tageskarten besonders lohnend sein sollen. Zum Beispiel für 18 Euro für Erwachsene oder 14 Euro für Jugendliche. Man wolle keine zu hohen Preise, sondern ein Bad, das sich für die Region rechne, so Trachte. Mit 266.000 Besuchern im Jahr soll das Bad wirtschaftlich dann stabil laufen. Das ist ein realistisches Ziel, das findet zumindest die Mehrheit des Ausschusses. Das Lagunenbad sei ein Gewinn für die ganze Region, für Tourismus, Wirtschaft und für die Lebensqualität. Das fand Norbert Lopatta, Tourismusmanager. Und er sagt, ein Projekt, das zeigt, auch in schwierigen Phasen lässt sich Großes bewegen. In Lichtenfels-Gottelsheim, da ging es darum, Schulen und Unternehmen zusammenzubringen. Das bedeutet nämlich, Jobs für Schulabgänger zu schaffen und gleichzeitig Fachkräfte für die Zukunft der Betriebe. Das betonte Bürgermeister Henning Scheele beim ersten Wirtschaftsabend in Lichtenfels. Über 80 Gewerbetreibende, Landwirte und Unternehmer, die folgten seiner Einladung, um Netzwerke zu knüpfen und Fördermöglichkeiten kennenzulernen. Mit dabei zum Beispiel Dimitri Schmalz von der Wirtschaftsförderung Waldeck-Frankenberg, der über Förderlotsen, Leerstandskataster und Ansiedlungsmöglichkeiten informierte. Dabei war auch Gordon Karlhöfer, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, der die Win-Win-Situation von Ehrenamt und Beruf hervorhob. Denn er findet, Feuerleute bringen Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Fachwissen mit. Und das nützt am Ende jedem Betrieb. Ein Highlight des Abends war der praktische Austausch. Matthias Rösner, Lehrer für Arbeitslehre, der zeigte, wie Schule und Wirtschaft kooperieren können, während Carsten Rolfs für die Vereinigung der Wirtschaft Waldeck-Frankenberg warb. Gastgeber des Ganzen war Familie Bürger. Die öffnete ihre Türen für eine Führung durch die modernisierte Lagerhalle. Das soll ein Symbol für Innovation und Zusammenarbeit werden. Solche Abende, die stärken die Region, resümierte dann Scheele. Es ging nämlich darum, neue Ideen zu entstehen zu lassen und die Zukunft zu gestalten. In Bad Wildungen, da gibt es große finanzielle Herausforderungen und die Stadt zeigt aber ihrer Meinung nach Weitsicht und Verantwortung. Der Nachtragshaushalt 2025, der wurde jetzt im Finanzausschuss einstimmig zur Abstimmung empfohlen. Ein Zeichen für transparente und solide Planung, so heißt es aus Bad Wildungen. Ja, Pia Hase und das Team, das haben hervorragende Arbeit geleistet, das lobte zumindest Helmut Simshäuser von der CDU, die verständliche Aufbereitung der Zahlen. Zwar belastet die gestiegene Kreisumlage, 1,7 Millionen Euro, den Haushalt stärker als erwartet, doch die Stadt handelt proaktiv. Durch vorsichtige Tarifkalkulation und höhere Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, unter anderem ein Gelände für den Neubau der Matthias-Bauer-Schule, da reduziert sich das ordentliche Minus auf 2,2 Millionen Euro, vollständig gedeckt durch Rücklagen. Ein besonderes Highlight ist die bewusste Investition in die Lebensqualität. 300.000 Euro sind für ein mobiles Freibad 2026 reserviert. Das soll ein Signal für Familienfreundlichkeit und Naherholung werden. Trotz Sparzwängen setze man auf Zukunft und streicht die Stadt. Bad Wildungen zeige, auch in schwierigen Zeiten lässt sich Verantwortung mit Weitsicht verbinden. In Netze. Da gab es einen politischen Biertalk, und zwar zum Auftakt der 51. Netzer Kirmes Ende August. Da haben dann prominente Politiker aktuelle Themen diskutiert. Kultusminister Armin Schwarz war da und er berichtete über Neuerungen im Schulwesen. Mit dem neuen Schuljahr werde ein sogenanntes Handyverbot eingeführt und der Chatbot Telly, der stehe kostenlos ab sofort zur Verfügung. Und dann gibt's noch die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Handwerk, die soll nämlich ausgebaut werden. Bundestagsabgeordneter Jan-Wilhelm Pohlmann, der verwies auf Erfolge der Bundesregierung, darunter die größte Unternehmenssteuerreform der letzten 20 Jahre und auf wirkungsvolle Grenzkontrollen gegen illegale Zuwanderung. Dann war noch ein Minister anwesend, Manfred Penz, der stellte Hessens Vorreiterrolle beim Bürokratieabbau vor. Ein Entbürokratisierungspaket mit rund 100 Vorschlägen, die wurde im Landtag nämlich eingebracht und der 2024 eingeführte Bürokratiemelder, der erhielt bereits mehr als 1000 Meldungen. Hauptsächlich ging es dabei um Dokumentationspflichten, Kfz-Zulassungszeiten und um Beglaubigung. Behörden sollen jetzt digitaler werden und Anträge zum Beispiel auch per E-Mail angenommen werden können. Als Beispiel für erfolgreichen Abbau nannte Penz die geplante Abschaffung der Bündelungsbehörde für Straßensonderzulassung. CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Keller und Kirmesmutter Angelika Micino, die stachen traditionell auch noch das Festbier an. Der Blick geht nach Hannover. Der Autozulieferer, unsere Conti aus Korbach, die hat vergangene Woche den Verkauf ihres ContiTech-Geschäftsfelds Regional Equipment Solutions, OESL, an den US-Investor Regent abgeschlossen. Der Deal steht aber noch unter kartellrechtlichem Vorbehalt. Über den Kaufpreis wurde natürlich Stillschweigen vereinbart. Betroffen ist auch das Nordheimer Contintalwerk, wo bereits vorbereitende Maßnahmen wie ein Zaun auf dem Gelände die Veränderungen sichtbar machen. Und so ist es auch in Korbach. Contintal setzt damit seine Strategie um, ContiTech stärker auf Industriekunden auszurichten. Künftig sollen rund 80% des Umsatzes mit Industriekunden erwirtschaftet werden. Regent-Gründer ist Michael A. Reinstein, der sieht großes Potenzial in der Übernahme und der will die Transformation zu nachhaltigen Mobilitätslösungen vorantreiben. Der Gesamtbetriebsrat Rubber kritisiert jedoch den Verkauf. Vorsitzender Matthias Tote aus der Hannover Finnhorst, der argumentiert, dass OESL auch unter Contintal-Dach eine Chance gehabt hätte, wäre das Automotive-Geschäft früher mit entsprechendem Fokus gemanagt worden. Aber nach rund 2 Jahren der Unsicherheit haben die betroffenen Mitarbeiter nun endlich Klarheit über ihre Zukunft. In Volkmarsen, da treibt das Stadtparlament die Fortschreibung des beschlossenen Radwegekonzepts voran. Bei einem Ortstermin in Ehringen informierten sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses über konkrete Planungsdetails. Bereits im vergangenen Jahr wurden auf Anregung der Grünen die sogenannten Drängelgitter am Geh- und Radweg beim Gleisdreieck sowie Poller an der Rudolf-Diesel-Straße entfernt, da diese Hindernisse für Lastenräder und Kinderanhänger darstellten. Jetzt stehen weitere Projekte zur Diskussion, die jedoch aus Kostengründen über mehrere Jahre gestreckt werden müssen. Die Stadtverordneten müssen sich zunächst auf eine Prioritätenliste einigen. Der Magistrat hält mehrere Vorhaben für sinnvoll. Einen straßenbegleitenden Radweg zwischen Külte-Schmillinghäuser-Fußfahrt und Herbsen-Heidlandweg, eine Radverbindung zwischen Lütersheim und Neuberich oder ein Radweg entlang der Erpe zwischen Ehringen und Wolfhagen. Die schrittweise Umsetzung soll die Radverkehrsinfrastruktur in der Region nachhaltig verbessern. Wir bleiben in Volkmarsen und nach langer Vorbereitung in den städtischen und kirchlichen Gremien steht jetzt die Übernahme des evangelischen Friedhofs an der Warburger Straße durch die Stadt bevor. Als Kaufpreis ist ein symbolischer Euro im Gespräch, verbunden mit jährlichen Grünpflegekosten von rund 4.500 Euro bei praktisch keinen Einnahmen, da der Friedhof für nicht weiter belegt werden soll. Nur bereits bezahlte Familiengeber bleiben als Ausnahme bestehen. FEG-Stadtverordnete Ute Moldenhauer kritisierte das Geschäft angesichts der schwierigen Finanzlage der Stadt als schlecht und sie forderte bessere Argumente für eine Zustimmung. Bürgermeister Hendrik Fahler argumentierte, dass Friedhöfe generell nie kostendeckend betrieben werden könnten, auch der städtische Friedhof an der Herbster Straße nicht. Für den katholischen Friedhof im Steinweg bestehe bereits ein Pflegevertrag, dort bleibe jedoch die Gemeinde Eigentümerin. CDU-Fraktionschefin Alexandra Tschock, die betonte die Verpflichtung gegenüber allen verstorbenen Volkmarser Bürgern. Pfarrerin Britta Holk erläuterte die Historie. Der evangelische Friedhof entstand 1861, weil evangelische Christen nicht auf dem katholischen Friedhof beigesetzt werden durften. Die Entscheidung über alles, die fällt jetzt am 10. September im Stadtparlament. Und nochmal Volkmarsen. Anfang August, da haben jetzt die Baumaßnahmen im Flurbereinigungsverfahren im Märsch begonnen. Der ehemalige Bewässerungsgraben durch die Mitte des Verfahrensgebietes, der wird jetzt verfüllt. Und als Ausgleich für das bei Hochwasserereignissen verlorene Rückhaltevolumen entstehen jetzt zwei Versickerungsmulden mit Anbindung an die Twiste. Dieser sogenannte Retentionsraum, der wird bei Hochwasser durchströmt und dient dem Wasserrückhalt in der Landschaft. Die neu entstehenden Biotope bieten verschiedensten Tier- und Pflanzenarten Ansiedlungsmöglichkeiten. Und vier vorhandene Brücken verlieren durch die Verfüllung ihre Funktion und sie entsprechen zudem überhaupt nicht mehr den heutigen Bau- und verkehrstechnischen Anforderungen. Sie werden daher entfernt. Damit alle landwirtschaftlichen Flächen erreichbar bleiben, werden nicht mehr benötigte Grünwege entfernt und neue angelegt. Abschließend entstehen Saumstreifen als Lebens- und Nahrungsraum für Tierarten, die zuvor den Graben nutzten. Die Maßnahmen verbessern die Agrarstruktur und beeinflussen die Bewirtschaftung für Landwirte positiv, so zumindest der Plan. Während der Bauzeit ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf dem Rad- und Wirtschaftsweg zu rechnen. Die Beendigung der Arbeiten, die wird für Ende September erwartet. Jetzt richten wir den Blick mal nach Korbach. Da gab es einen Prozessauftakt am Amtsgericht, aber der brachte wenig Klarheit in eine Gewalttat vom Juli 2023. Nach einer mehr als fünfstündigen, mehrfach unterbrochenen Verhandlung blieb unklar, warum fünf Männer aneinander gerieten und wer dabei wem wie schadete. Die beiden Angeklagten, Vater und Sohn, die sagten nicht aus. Zeugen erschienen nicht oder verwickelten sich, wenn sie anwesend waren, in Widersprüche. Die Vorsitzende Richterin, die hatte ihre liebe Mühe, den Prozess am Laufen zu halten, der von ständigen Zwischenrufen zudem noch begleitet wurde. Organisatorische Probleme führten dann zu Zeitdruck. Ein Verteidiger hatte nämlich die falsche Zeugenliste und Teile der Aussagen mussten ins Russische und Ukrainische übersetzt werden. Die Angeklagten werden der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, die laut Gutachten potenziell lebensbedrohlich war. Der Vater, ein Mitarbeiter einer kommunalen Einrichtung, verbrachte bereits einen Monat in Untersuchungshaft wegen Tötungsverdachts. Beide ließen über ihre Verteidiger Bedauern äußern. Laut Schilderung holte der Sohn am 19. Juli 23 um 22.45 Uhr seinen Vater ab, der beim Fliesenlegen geholfen hatte, fand ihn, Zitat, von Mängern umringt, Zitat Ende vor, und geriet in eine Rangelei. Dabei könnte ein spitzer Spachtel als Tatwaffe gedient haben. Drei Männer mussten nach Stich und anderen Verletzungen teilweise notoperiert werden. Eine Zeugin präsentierte aber widersprüchliche Versionen. Die Hauptverhandlung, die wird jetzt am 10. September fortgesetzt. In Usseln, da gibt es die Baugenehmigung für die Dachsanierung der Usselner Sporthalle, doch ein Versicherungsstreit, der verzögert die Arbeiten. Bürgermeister Thomas Trachter erläuterte dem Bauausschuss das Problem. Ein beschädigtes Rohr verursachte Wassereintritt in die Isolierung, die sich dann vollsaugte und die Leimträger beschädigte. Einen davon so stark, dass er sich durchbog. Die Gemeinde benötigt nun die Baufreigabe der Versicherung, um den eigentlich vollumfänglich versicherten Schaden nicht zu gefährden. Doch diese lässt auf sich warten, was Trachter dann als, Zitat, Zumutung bezeichnete. Die Versicherung stufte den Schaden zunächst als nicht versicherten Elementarschaden ein, später dann als Baufehler. Beides wies die Gemeinde aber zurück. Bauamtsleiter Marco Hohnekamp bestätigte, dass bei Versicherungsfreigabe die Arbeiten bis Dezember abgeschlossen werden könnten, sodass die Halle nächstes Jahr wieder nutzbar wäre. Geplant ist eine leichte, selbstklebende Konstruktion mit 4% Neigung und zusätzlichen Innenstützen. Die Absorberanlage für das Freibad, die kommt wieder aufs Dach. Und ein zweiter Rettungsweg Richtung Alter Friedhof ist zudem vorgesehen. Angesichts der Folgen für Vereine erwägt die Gemeinde jetzt auch den Rechtsweg gegen die Versicherung. In Waldeck, da gibt es eine Betreiberfamilie eines Waldecker Waldhotels. Das ist die Familie Wiesemann und die hat sich in einem Brief an den Magistrat für den Erhalt des Golfplatzes ausgesprochen und sie folgt damit dem Beispiel des Roggenlandhotels. Familie Wiesemann-Siebert, die bezeichnete die Anlage mit ihrem 18-Loch-Meisterschaftsparcours als wichtigen Imageträger für die Edelsee-Region. Gleichzeitig lehnt sie eine Ansiedlung des Drachenfestes im Ortsteil Waldeck ab. Die Familie verwies auf ihre langjährige Unterstützung des Golfplatzes seit dessen Einrichtung. Sie sponserte viele Turniere und beherbergte Golfturniergäste aus ganz Deutschland, Island, England, Holland und der Schweiz. Das Hotel verkauft Spielberechtigungen an Gastspieler und bucht Abschlagszeiten. Kürzlich berichteten zwei Stammgäste, dass man einen solchen Platz mit weitem Blick, Natur, Schloss und vor allem Ruhe suchen müsse. Das Waldhotel investierte in den letzten Jahren mehr als 1,5 Millionen Euro und arbeitet mit heimischen Handwerkern. Die Familie hofft nur auf eine gute Infrastruktur ohne Großveranstaltungen oder Massentourismus. Die Hotelgäste, die kämen nämlich für Ruhe und blieben 3 bis 5 Tage, manche sogar 14 Tage. Ganze Familien gehören zur Gästeschaft, teils Geschäftsreisende, die abends auch mal gerne Golf spielen wollen. Im Waldecker Land, da gab es die Aktion Koch trifft Traktor. Die brachte kürzlich 4 landwirtschaftliche Betriebe mit 15 Köchen aus Waldeck-Frankenberg und Kassel zusammen. Organisiert von der Ökomodellregion Waldeck-Frankenberg ermöglichte die Höfe-Rundfahrt den direkten Austausch zwischen Erzeugern und Gastronomen. Ziel war es, regionale Lieferstrukturen aufzubauen und die Zusammenarbeit zu fördern. Die teilnehmenden Restaurants, darunter das Hotel Sonne in Frankenberg, Waldhotel Wiesemann und Oplender Hof Willing, die konnten Ederlinsen, Rapsöl, Angus-Rindfleisch und Biogemüse direkt verkosten und dabei erste Kontakte knüpfen. Die vorgestellten Betriebe zeigten beeindruckende Vielfalt. Biohof Kreling präsentierte seine Linsenproduktion und fermentierte Spezialitäten. Der Falkenhof entstrohte seine solidarische Landwirtschaft mit 160 Haushalten als Abnehmer. Und das Hofgut Rocklinghausen, Teil des Lebenshilfewerks, das zeigte seine Kartoffelverarbeitung von 180 Tonnen jährlich. Als Höhepunkt soll im Oktober ein gemeinsam entwickeltes regionales Aktionsgericht 2 Wochen lang in den teilnehmenden Restaurants angeboten werden. Die sehr positive Resonanz, die zeigt das Potenzial für nachhaltige regionale Wertschöpfungsketten in der Urlaubsregion. Der Blick nach Bad Arolsen, da war eine Woche lang der hessische Digitaltruck zu Gast. Und zwar auf dem Schulhof der Kaulbach-Schule. 7 Klassen der 5. und 6. Jahrgangsstufe der Kaulbach-Schule sowie 4 Klassen der Christian-Rauch-Schule, die konnten den sinnvollen Umgang mit KI-gestützten Programmen ausprobieren. Es informierte sich unter anderem auch vor Ort Kulturminister Armin Schwarz über die Ergebnisse. Trotz des Mottos Handy aus, Kopf an, an hessischen Schulen sollen nämlich moderne Computerlösungen im Unterricht vorgestellt werden. Das Ministerium hat deshalb die Anzahl der Lehrerfortbildungen im Bereich künstliche Intelligenz verdoppelt, denn die Pädagogen sollen wissen, wie man KI sinnvoll einsetzt. Der Digitaltruck der Berliner Firma Helibut, der bietet pädagogisch durchdachte KI-Anwendungen in geschützter Umgebung, ohne Datenübertragung auf fremde Server. Die Schüler können eigene Songtexte mit KI-Unterstützung auf ChatGPT-Basis schreiben oder programmieren lernen, indem sie eine Schildkröte am Bildschirm steuern. Minister Schwarz betonte, das Angebot richte sich an Digital Natives ohne Berührungsängste. Man müsse die Begeisterung nutzen, um die Chancen der KI zu erkennen und nicht nur die Risiken zu betrachten. Künstliche Intelligenz wird unsere Zukunft prägen, sagte er. In Usseln, da soll das Usselner Feuerwehrhaus neu gebaut werden und in diesem Zuge, und zwar mit dem Verkauf des alten Standorts, da soll ein Feldweg neben dem alten Gerätehaus aufgehoben werden. Der Weg verläuft künftig durch das Gelände der Upländer Feinkost und würde deren geplante Erweiterung behindern. Trotz Bedenken empfahl der Bauausschuss der Gemeindevertretung mit 7-2 Stimmen, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern. Auch ein Stück der Straße vor der Höhe zwischen Feuerwehr- und Betriebsgebäude sowie der Feldweg Richtung Eimelroder Weg sollen wegfallen. Eine Unterschriftenaktion 2 Kinder zum Erhalt des Bolzplatzes und Wäldchens am Wegesrand, die fand 115 Unterstützer. Bürgermeister Thomas Trachte appellierte aber eindringlich: Liebt und pflegt eure Wirtschaftsunternehmen, anderswo wandern sie ab, weil sie keine Entwicklungsperspektive haben, sagte der Bürgermeister. Er verwies auf die dramatische Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen von unter 3 Millionen Euro vor 10 Jahren auf voraussichtlich 9 Millionen Euro in diesem Jahr. Ein Antrag der Freien Wähler, den Weg erst bei tatsächlicher Realisierung der Erweiterung zu sperren, der wurde mit 7-2 Stimmen abgelehnt. Wir bleiben im Upland. Die Gemeinde, die will den Bau einer Trainingsschanze neben der Mühlenkopfschanze mit maximal 800.000 Euro unterstützen. Das empfiehlt eine Mehrheit des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeindevertretung. Die Mittel sollen über 2 bis 3 Jahre bereitgestellt werden. Darüber hinaus gibt es keine weitere Förderung und keine Bürgschaftsübernahme. Der Kampfrichterturm ist nicht Teil der förderfähigen Kosten. Da für die Beratung in die Finanzen des Skiclubs Willingen eingetaucht wurde, fand die Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Antrag der Freien Wähler für öffentliche Beratung wurde bei einer Ja-Stimme und 3 Enthaltungen abgelehnt. Bürgermeister Thomas Trachte betonte die strategische Bedeutung des Projekts. Es trage zur Sicherung des Standorts als Weltcup-Ort bei sowie zur Erhaltung des Bundes- und Olympiastützpunkts, des Skiinternats und des Status der Oblandschule als Eliteschule des Sports und damit der gymnasialen Oberstufe. Sportlich würde die kleine Schanze die Lücke zwischen der kleinen Anlage am Ohrenberg und der größten Großschanze der Welt schließen, was aus Trainingsgründen von großer Bedeutung sei. Ja, und das war's mit dem Blick zurück in die Woche. Wir kommen zum Thema im Fokus. In der vergangenen Woche, da gab es hohen Besuch aus der Landeshauptstadt. Ministerpräsident Boris Rhein war 2 Tage lang im Waldecker Land zu Gast und traf auf Bürger, Lokalpolitiker und Gewerbetreibende. Wir von der WLZ haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, Rhein ein paar Fragen zu stellen. Doch vor dem Sprung ins Gespräch erst einmal noch die Zusammenfassung, was ist passiert. Rhein war Mittwoch und Donnerstag bei uns hier oben zu Besuch. Beim Besuch des Wochenmarkts am Bad Arolser Kirchplatz, da suchten Bürger das direkte Gespräch mit ihm. Der pensionierte Lehrer Gerd Zimmermann zum Beispiel, der sprach den Lehrermangel an. Worauf Rhein und Kultusminister Armin Schwarz mit 2000 Neueinstellungen zum Schuljahr und der Anhebung der Einstiegsbesoldung von A12 auf A13 antworteten. Im Jugendzentrum Kamin diskutierte Rhein mit Jugendlichen über Gleichstellung von Auszubildenden und Studierenden. Abends warb er dann vor 140 Gästen im Restaurant Friedrichs für die CDU als Kommunalpartei mit Blick auf die Kommunalwahl im März 2026. Am Edersee, der nur zu 17% gefüllt ist, traf sich Rhein mit DLRG-Vertretern und Bürgermeister Nikolas Havel. Die Edersee-Anrainer bereiten eine Resolution zur Wasserbewirtschaftung mit praktischen Handlungsvorschlägen vor. Rhein räumte ein, die Hauptverantwortung liege beim Bund. Die gültige Rechtslage stamme aber noch aus den 1920er Jahren, als Tourismus keine Rolle spielte. Gemeinsam mit Bundestagsabgeordneten Wilhelm Pohlmann versprach er, Kontakt zum Bundesverkehrsministerium aufzunehmen und die bewährte Triggerlinie zur sparsamen Bewirtschaftung wieder ins Spiel zu bringen. Die Datengrundlagen müssten dringend an den Klimawandel angepasst werden. Und wir hatten aber auch die Möglichkeit, mit Boris Rhein direkt zu sprechen. Rein ins Gespräch, das mein Kollege und der stellvertretende WLZ-Redaktionsleiter Philipp Daum geführt hat.
Herr Ministerpräsident, schön, dass Sie hier im Waldecker Land sind, bei der Waldeckischen Landeszeitung. Ich denke, wir fangen nochmal mit der letzten Frage an. Sie haben es erlebt gestern und heute, dass die Menschen wirklich stolz sind auf ihr Waldecker Land. Sie waren unterwegs. Was bedeutet Ihnen vielleicht auch so aus persönlicher Sicht so ein Besuch hier bei uns?
Ja, das Waldecker Land ist natürlich eine ganz tolle Region mit ganz tollen Menschen. Ich komme sehr gerne hier. Ich habe hier übrigens als Junge meinen Segelschein auf dem Edersee gemacht und finde, dass man, wenn man hierher kommt, schon spürt, dass hier ein besonderes Selbstbewusstsein für die Region da ist. Sehr viele Engagierte, ob das in den Vereinen ist, ob das beispielsweise auch bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei der DLRG ist oder eben auch in der Politik ist. Die Leute schätzen und lieben hier ihre Region und da haben sie natürlich auch recht, weil es einfach schön hier ist. Aber sie ist für uns in Hessen natürlich auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine der ganz wichtigen wirtschaftsstarken Regionen. Und deswegen, ich habe großes Verständnis dafür, dass man hier gerne lebt und kann nur sagen, also Waldeck ist immer eine Reise wert.
Jetzt nutze ich die Gelegenheit, zum Segeln gehört auch immer Wasser im See. Sie haben es eben auch gesagt, an dieses Thema wollen Sie auch noch mal rangehen, Wasserstand im Edersee, für uns hier von besonderer Bedeutung für den Tourismus. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen skizzieren, was Sie da vorhaben?
Ja, es ist natürlich kein Thema, auf das wir als Landespolitik unmittelbar Einfluss haben. Das ist eine Bundeswasserstraße, um die es geht und deswegen ist es ein Bundesthema zuerst einmal. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich auch einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. 17% Füllstand, das ist natürlich wirklich, das ist besorgniserregend und deswegen glaube ich, müssen wir das Thema Triggerlinie und all das, was da eine Rolle spielt, durchaus auch nochmal politisch aufrufen und an Lösungsmöglichkeiten arbeiten. Wir reden über ein Gesetz, was so alt ist, dass es natürlich, ich sag mal, mit den heutigen Gegebenheiten, beispielsweise Tourismus als Zweck, nicht vereinbar ist. Und da müssen wir drüber reden mit dem Bundesverkehrsminister, möchte da gerne vermitteln. Aber nochmal, wir haben keinen unmittelbaren Einfluss, aber ich glaube, sich drum zu kümmern, das ist wirklich aller Ehren wert.
Ja, und den Eindruck, den verschaffen Sie sich heute. Sie sind dann bei der DLRG, ne?
Ganz genau.
Am Edersee und schauen dann nochmal vorbei. Ein Thema, was zum Schulstart besonders ja auch hier für Diskussionen gesorgt hat, auch an unseren Schulen im Waldecker Land, ist das Handyverbot gewesen. Wollen Sie doch mal ausführen, wie das angekommen ist und wie das gestartet ist mit diesem Thema?
Ja, ganz einfach. Handy aus, Kopf an, kann man im Grunde genommen als Motto sagen, ein Handy hat im Unterricht nichts verloren, es sei denn, es ist Unterrichtsinhalt gerade das Handy oder man arbeitet mit den digitalen Geräten. Aber dass Jungs und Mädels in der Schule sitzen und auf ihren Handys rumdaddeln, während der Lehrer Unterricht gibt, das ist inakzeptabel. Und insbesondere die Lehrerinnen und Lehrer haben uns gesagt, wir brauchen eine Regelung. Eine Regelung, die gilt in Hessen. Und deswegen hatte Armin Schwarze jetzt für das neue Schuljahr diesen Erlass verkündet. Und ich glaube, das ist eine gute Regelung. Es ist wichtig, dass man sich auf den Unterricht konzentriert. Und es ist aus verschiedenen Gesichtspunkten auch wichtig, dass man nicht fortlaufend mit digitalen Medien umgeben ist. Und in der Schule gilt das zumal.
Ein Thema, was sicherlich komplex ist, vielleicht schaffen Sie es trotzdem nochmal in ein paar prägnanten Sätzen zusammenzufassen. Wir haben es alle mitbekommen, die Ausstattung der Landkreise, der Städte und Gemeinden, die finanzielle Ausstattung ist einfach am Limit sozusagen. Landräte haben hier darauf aufmerksam gemacht, auch in den anderen nordhessischen Landkreisen. Was kann das Land tun, damit sich diese Situation ändert?
Ja, die Situation ist in der Tat eine schwierige Situation. Wir haben 3 Jahre des Nullwachstums in Deutschland. Das ist eine Rekordphase. Das haben wir so noch nie gehabt. Und das schlägt sich auch auf die Haushalte nieder. Auch auf den Landeshaushalt, der in die Knie gegangen ist. Und deswegen müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen. Zunächst einmal müssen wir dafür sorgen, dass all die Regelungen des Bundes, die sehr viel Geld kosten, wie beispielsweise das Wohngeld, wie beispielsweise Soziallasten etc., Sozialausgaben, nicht ungebremst auf die kommunale Ebene durchschlagen. Das heißt, alles, was der Bund beschließt und hier am Ende zu Steuerausfällen führt, muss kompensiert werden. Das haben wir jetzt beim Wachstumsbooster durchgesetzt, die Ministerpräsidenten als Anwälte der kommunalen Familie. Aber wir werden viel mehr noch machen müssen. Deswegen habe ich auf dem Hessentag, wo alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewesen sind, die Landräte und die Oberbürgermeister vereinbart, dass wir in einer Zukunftswerkstatt einen Zukunftspakt schließen. Und das bedeutet A, wir müssen über die Kompensation reden, B, wir müssen bei den Standards runter, C, wir müssen über Entbürokratisierung, insbesondere für die kommunale Familie, reden. Ja, und D, wir müssen auch darüber reden, wie werden wir jetzt die großen Investitionsgelder, die kommen. Für Hessen reden wir ungefähr für die nächsten 10 bis 12 Jahre über 10 Milliarden Euro. Wie werden wir die jetzt auf die kommunale Familie und auf die Städte und Gemeinden verteilen, auf die Landkreise? Da geht es beispielsweise um Investitionen in die Schulen. Es geht um Investitionen in die Kitas. Es geht um Investitionen in die Sicherheit, beispielsweise also Feuerwehr und so weiter und so fort. Und das wird natürlich Städte und Gemeinden enorm entlasten.
Hat der Kanzler da ein offenes Wort? Sie haben die Ministerpräsidentenkonferenz auch erwähnt. Sie sind im Austausch. Kommt das auch in Berlin an?
Ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, als jetzt der Wachstumsbooster auf der Tagesordnung stand, dass wir in der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler vereinbaren konnten, dass eben wirklich die Steuerausfälle, die damit verbunden sind, insbesondere für die kommunale Familie, zu 100% kompensiert werden. Das gab es so noch nie und da muss ich sagen, es ist eine wirklich kommunalfreundliche Bundesregierung und wir Ministerpräsidenten haben da aber auch wirklich 16-0, also wirklich alle an einem Strang gezogen, partei- und fraktionsunabhängig. Da gibt es dann keine Farben mehr, sondern da gibt es dann wirklich nur noch den Einsatz für unsere Kommunen.
Ja, Herr Ministerpräsident, herzlichen Dank dann noch für dieses Podcast-Interview.
Ich bedanke mich sehr herzlich.
Das war das Gespräch von Philipp Daum, dem stellvertretenden Redaktionsleiter der WLZ, mit unserem Ministerpräsidenten aus Hessen, Boris Rhein. Und jetzt schauen wir mal nach vorne. Wir werfen einen Blick in den Redaktionskalender für diese Woche. Welche Themen stehen an? Über was berichten wir? Und was ist an diesem Wochenende los? Die Schmidt-Lothheimer Feuerwehr, die wird 70 Jahre alt. Mein Kollege taucht in die Geschichte ein und berichtet, was am Wochenende so ansteht. An der Korbacher LPS gibt's einen Sports Fun Day. Zum Thema Chancengleichheit zwischen Mann und Frau treffen wir uns mit Gesprächspartnern aus Arbeitsagentur, Kirche und Verein. In Lichtenfels beginnt der Bürgermeisterwahlkampf mit, einem Kandidaten, Henning Scheele. Die Korbacher Parlamentsausschüsse, die tagen zu vielen unterschiedlichen Themen. Und am Wochenende schließlich stehen an 50 Jahre Kita in Adorf, Besenkirmes in Neukirchen, 2 Tage Hansi-Westel-Wedel in Korbach, 90 Jahre Feuerwehr Stormbruch und ein neuer Stadtteiltreff der Korbacher Johanniskirche, der nimmt seine Arbeit auf. Alle detaillierten Infos zu diesem Termin und auch einen Nachbericht dazu, den findest du immer in deiner WLZ-Ausgabe. Frühmorgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr. Ich lasse dich nicht aus diesem Podcast und aus dieser Folge ohne die gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Diemelstadt. Ein lebendiges Band, das über Jahrzehnte gewachsen ist. So beschreibt Bürgermeister Andreas Fritz die 35-jährige Städtepartnerschaft zwischen Diemelstadt und Kranichfeld. Zum Jubiläum reiste eine Delegation aus Nordhessen in die thüringische Partnerstadt und erlebte ein abwechslungsreiches Programm. Von der Besichtigung historischer Wahrzeichen wie dem Oberschloss und der Niederburg bis hin zur Einweihung des neu angelegten Diemelstädter Wegs. Ein Symbol der Wertschätzung für die langjährige Verbindung. Es sei beeindruckend, wie viel historische Bausubstanz, kulturelle Vielfalt und landschaftliche Schönheit Kranichfeld zu bieten habe, schwärmte Fritz. Besonders herzerwärmend war das gemeinsame Foto mit den Bürgerbussen beider Städte, ein Zeichen für geteilte Werte. Denn trotz geografischer Distanz verfolgen alle dieselben Ziele, den Menschen das Leben etwas leichter zu machen. Die offenen Gespräche und gemeinsamen Stunden zeigen, dass diese Partnerschaft mehr ist als nur Tradition. Sie wird aktiv gelebt und gepflegt. Die Begegnungen sind nicht nur ein Blick in die Geschichte, sondern auch eine Chance, voneinander zu lernen und neue Impulse für die kommunale Arbeit mitzunehmen, heißt es. Ein Vorbild finde ich für gelebte Freundschaft und Zusammenarbeit und eine Erinnerung daran, dass Verantwortung und Engagement Grenzen überwinden können. Wohlgemerkt. Ehemalige Grenzen. Aber das war's nun mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander. Womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder ein E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast doch mal weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.